Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
So, hallo und herzlich willkommen zur Plattform. Heute mit dem Micha und als Gäste haben wir die Frau Zeiner, Petra und den Frank Metzger.
Hallo.
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 Hi.
Was stellt ihr uns denn vor?
Wir stellen euch die Patenschule Kamerun vor.
Ein Projekt von der Bibro-Schule in
Hauptrichtlinien, genau.
Okay. Was ist die Patenschule Kamerun?
Die Patenschule Kamerun ist eine Schule in Kamerun mitten im tropischen Regenwald, die wir versuchen mit der Unterstützung von Schülern, Eltern und anderen Menschen, zum Beispiel dem Hexenhaus in Ulm mit Mädel für Afrika, die Schule wieder aufgebaut haben bisher und haben noch weitere Ziele damit.
Okay, fangen wir mal von vorne an. Wie hat das Ganze angefangen? Wie seid ihr da drauf gekommen? Oder?
Also angefangen hat es eigentlich mit der Begegnung vom Dudu, das ist ein junger Mann aus Kamerun, der mir von seiner Heimat erzählt hat und auch von den Problemen, die dort herrschen. Er hat dann die Schule erwähnt, die kurz vor der Schließung stand, weil alles kaputt war. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir irgendjemand vermitteln könnte, der sich da ein bisschen besser auskennt damit. Und dann hat er gesagt, ja, seine Mama war dort Lehrerin. Und dann haben wir uns in dem Urlaub getroffen. Die wohnen in Italien und während des Urlaubs haben wir uns getroffen. Und sie hat mir erzählt, ich habe sie gefragt, was fehlt. Und sie hat gesagt, frag mal besser, was nicht fehlt. Na, daraufhin entstand die Idee, ich gehe in mein Kollegium und frage, ob das in Ordnung ist, wenn wir anstatt einem Patenkind, das wir zu dieser Zeit gesucht haben, eine Patenschule gleich draus machen. Und 30, 40 Euro für Material, was in dem Moment eigentlich das Wichtigste war, weil die Kinder zu der Zeit noch auf Baumrinde geschrieben haben. Die haben okay. Die Bäume geschält und haben auf Bäume Baumrinden geschrieben.
Das ist jetzt auch keine reiche Gegend oder keine Gegend, in der es Wohlstand oder Industrie gibt?
Es gibt gar keine Industrie.
Okay.
Es gibt null Industrie, es gibt Regenwald. Und außer Regenwald gibt es nichts. Und das war unser großes Problem. Und das Problem war, dass wir uns das ja gar nicht genau vorstellen konnten. Sie hat uns dann die ersten Fotos geschickt. Und dann bin ich ins Kollegium gegangen nach den Sommerferien und habe die Kollegen gefragt, ob sie einverstanden sind, dass wir die Patenschaft übernehmen. Und das wurde vom Kollegium einstimmig beschlossen, auch von den Eltern. Und dann haben wir somit begonnen. Eigentlich wollten wir immer nur das Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Das war zumindest mein Plan.
Also am Anfang hört sich so ein bisschen an wie blinder Aktionismus und entwickelt sich dann daraus quasi ein pragmatisches Handeln, also bedarfsbedingt.
Ja, mittlerweile haben wir dann festgestellt, nachdem wir die Fotos gesehen haben, es reicht nicht mehr, dass wir 40 Euro im Monat schicken und das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Jetzt haben wir angefangen, dieses Schulgebäude zu renovieren. Es sind 4 Schulgebäude. Eins war noch intakt, 2 sind teilweise eingebrochen gewesen, also eins hatte gar kein Dach. Und von dem anderen stand eigentlich nur noch das Dach und ein paar Pfosten. Und die Kinder wurden praktisch im Freien unterrichtet. Und wir konnten jetzt, das ist jetzt Stand heute, 3 der 4 Gebäude renovieren und ein 4. Gebäude abreißen und neu hinstellen.
Da kommen wir später nochmal dazu.
Jawohl.
Es ist ja ein langer Weg dahin gewesen. Vor wie vielen Jahren war das, als ihr euch getroffen habt?
2011.
2011, das sind 6 Jahre jetzt her. Gut, man lernt sich kennen, man schmiedet einen Plan. Das hast du ja schon schön beschrieben. Und dann geht es aber weiter. Dann wird es eigentlich ein bisschen stressig in dieser Geschichte, weil Verantwortung mit dazukommt, oder? Denke ich.
Ja, und dann, das war dann der Moment, wo wir dann 2013 den Patenverein, also den Förderverein Patenschule Kamerun beschlossen haben, damit wir ein paar Leute mehr an Bord hatten und auch rechtlich einfach abgesichert waren. Das war unser Hauptproblem, weil wenn Spenden kommen, kann ich keine Spendenbescheinigungen ausfüllen und so weiter. Und einfach das Problem auf mehrere Schultern zu verteilen, macht sicher mehr Sinn. Und es klappt auch sehr gut.
Ist ja auch notwendig in Deutschland, glaube ich.
Ja.
Weil ja alles reglementiert ist. Das ist nur so eine kleine Anmerkung von mir. Machen wir mal Musik. Und zwar, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Am Samstag steht Metal for Africa dritte Runde an. Wir sind seit 2015 dabei, unterstützen das Projekt. Die Beweggründe für uns, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, und auch die Voraussetzungen, die erfüllt werden mussten, dass wir das unterstützen, sprechen wir auch noch drüber. Also dranbleiben, neugierig bleiben und zuhören. Das war ein kleines Missgeschick. Das war die Band No Brainer, aber nicht die Band No Brainer, die am Samstag auf Metal for Africa spielt. Weil die sind alle in meinem Alter. Das waren die jetzt nicht. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Wir waren dabei, dass aus blindem Aktionismus handeln wurde, handfestes Handeln wurde, Unterstützung gesucht wurde. Wo habt ihr Unterstützung gesucht, als euch bewusst wurde, welche Verantwortung ihr euch aufgeladen habt?
Eigentlich war uns zum Glück am Anfang die Verantwortung noch gar nicht so ganz bewusst. Wir wollten ja eigentlich nur diese Materialgeschichte abdecken. Es kam letztendlich so, dass das Geld zu uns kam, diese Spendenbereitschaft auch von den Menschen, die gesehen haben, dass dort genau ein Projekt unterstützt wird, das einen Sinn macht. Und da nichts dazwischen geschaltet ist, keine Organisation, kein Staat, sondern einfach nur von mir direkt zu Andanea geht. Ich glaube, das war ganz wichtig. Und dann kam das erste Benefizkonzert. Und das erste Benefizkonzert war die Initialzündung überhaupt. Und das hat dankenswerterweise Sexnows mit Metal for Africa Nummer 1 gestartet. Und daraufhin haben wir einige andere Benefizkonzerte seither machen dürfen. Und am Samstag kam ja dann das nächste. Und genau das hat uns geholfen, dass wir da große Schritte vorwärts machen konnten in die richtige Richtung.
Mit der Unterstützung vom Hexehaus.
Mit dem Hexehaus, genau.
Aber auch mit der Unterstützung von anderen. Ihr habt ja auch angefangen, Kuchen zu verkaufen, das weiß
ich. Ja, wir haben Kuchen verkauft mit den Kindern. Wir haben, die haben Muffins gebacken, die haben Marmelade gemacht, auf dem Markt verkauft. Die haben kleine handwerkliche Sachen hergestellt.
Armbänder haben sie gemacht
und haben verkauft. Aber es ist natürlich in der Summe, wenn man ein Haus bauen will, muss man sehr viel Kuchen verkaufen. Und Mathis, ein Schüler von mir, dessen Papa im Hexenhaus sehr aktiv ist, der hat damals gesagt, ich spreche mal mit meinem Papa und er kennt ein paar Bands. Und ich habe da eigentlich nicht so viel drauf gegeben und habe gedacht, okay, das lass den Jungen mal mit seinem Papa sprechen. Und zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen vom Hexenhaus, ja, wir würden ein Benefizkonzert machen. Und so entstand es eigentlich.
Ich weiß aber, dass da bestimmte Frage gestellt wurde, als das Hexehaus die Unterstützung angeboten hat oder die Unterstützung zugesagt hat. Ich weiß, dass ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt der war, dass das Geld direkt runtergeht,
ja, genau.
Und was draus entsteht, also nicht nur versorgt wird, sondern dass...
Das, was Bleibendes besteht, genau.
Was Nachhaltiges.
Das ist was Nachhaltiges, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich irgendwann mal wegkommen von diesem nur Papier oder Stifte beschaffen, sondern wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, wieder regulär in die Schule zu gehen, einen Schulabschluss in diesem Dorf zu machen, um danach im nächstgelegenen Dorf eine Ausbildung zu machen. Und die Möglichkeit hatten sie bisher nicht.
Okay.
Und hätten wir, das wissen wir jetzt, seit wir unten waren, hätten wir diese Chance nicht genutzt und ihnen geholfen, wären die 200 Kinder, die da mittlerweile jetzt in Schule gehen, ohne Schulausbildung geblieben und wären Analphabeten geblieben. Das ist das, was ganz sicher feststeht.
Sie haben allein durch die Gebäude, so wie sie waren, zu zerfallen, ohne gescheite Wasserversorgung, kommen wir später auch noch dazu, denke ich, zum Brunnen, nicht viel machen können. Also die Schule stand dann de facto vor dem Ende.
vom Ende, wenn ihr nicht
unterstützende
eingegriffen hättet.
Ja. Okay. Weil ohne Dach und das, wenn entweder scheint die Sonne oder schräge Zeit und ohne Dach die Kinder da sitzen lassen, geht einfach nicht. Und die Eltern konnten das aus eigenen Mitteln einfach nicht aufbringen. War chancenlos. Mhm.
Weiter ging es ja dann, ist ja nicht stehen geblieben, wie ich das verfolgt habe und mitbekommen habe, sondern es hat sich weiterentwickelt. Also es ist Geld gesammelt worden, es ist direkt nachvollziehbar.
Ja, also wir haben jedes Mal, wenn wir Geld geschickt haben, wir schicken das Geld nur noch einmal im Jahr. Wenn die Antonia selber nach Italien fährt, nimmt sie das Geld selber mit, bestellt vorher schon alle Sachen, die sie braucht und bezahlt es dann sofort vor Ort bei den Handwerkern und dann werden diese Sachen ins Dorf geliefert und dort bauen die Dorfbewohner mit Hilfe von einem gelernten Maurer, bauen die Dorfbewohner dann diese Sachen wieder auf. Also es ist eine Hilfe, wir begeben ihnen eigentlich die Hilfe, damit sie sich selber dieses Haus wieder aufbauen können.
Okay.
Das ist auch ein Teil dazu, die Eltern bauen das auf, die Kinder passen besser drauf auf, weil wir beauftragen jetzt eine Baufirma, die das aufbauen soll, sondern die Eltern machen das selber.
Also es ist komplett in der Hand von diesem Dorf. Es
ja.
Sehr schön, sehr schön.
Das Einzige, was wir jetzt wollten für das neue Gebäude, das war, dass das Dach so konstruiert sein muss, dass eine Solaranlage drauf kann.
Ich weiß, dass es Experten gibt, die dem entgegenstehen, die sagen, dass solche Aktionen mitunter das Gefüge des Dorfes durcheinander bringen, was ich auch nachvollziehen kann. Es geht um den Punkt, dass wenn jemand von außerhalb Geld in eine Gemeinschaft bringt, er ein anderes Ansehen genießt innerhalb der Dorfgemeinschaft. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, durch das, dass alle an diesem Projekt beteiligt sind, gibt es in dieser Weise keine hierarchische Verschiebung?
Da gibt es keine Hierarchie, oder? Weil die Leute, die das Geld bringen, sind ja in Europa, die sind ganz weit weg, die sind ja nicht in der Dorfgemeinschaft und die Dorfgemeinschaft gemeinsam.
Ja, es geht aber auch immer um den, der das Geld überbringt. Also
ja, aber der ist ja in Italien.
Okay.
Von daher sehe ich da kein Problem damit. Weil die Antonia geht einmal in ihre Heimat im Jahr und dann nimmt sie das Geld mit. Und wenn die dann zwei Wochen mehr Ansehen genießt, ich glaube, das schadet der Dorfgemeinschaft nicht wirklich.
Nee, ich glaube, das wird ein wenig abgefangen durch die Tatsache, dass alle an diesem Projekt beteiligt sind. Also jeder hat, denke ich mal, eine feste Aufgabe, ein Talent, ein Können, eine Fertigkeit, die er in dieses Projekt mit einbringt und die auch sein eigenes Selbstbewusstsein wahrscheinlich aufwertet. Und
also an dem Fest, das sie uns zu Ehren gemacht haben, als wir Ende Dezember, Anfang Januar dort waren, hatten wir nicht das Gefühl, dass das Problem irgendeins ist, sondern dass die wirklich einfach nur dankbar waren für die Hilfe, die wir ihnen geben konnten.
Ich hätte jetzt nur eine Frage, die mich interessiert. Da kommen wir nachher dazu, weil ihr wart unten, habt es besucht, könnt auch berichten, wie es aussieht, was sich entwickelt hat. Und wir machen jetzt nochmal kurz Musik mit den echten No-Brainern, und die am Samstag im Hexehaus bei Metal for Africa spielen. Viel Spaß.
Free FM.
So, das war Stepfather Fred mit Bavarian Balls. Wie gesagt, der Headliner beim Metal for Africa am Samstag für die Bibre-Schule und die Patenschule Kamerun. Wir sind wieder bei der Plattform und wir haben gerade darüber gesprochen, dass nachdem alles seinen Lauf genommen hat, Gelder geflossen sind, die dann auch direkt vor Ort verwendet wurden, ohne irgendeinen Mercedes von dem Vorstand zu finanzieren. Wie ging es dann weiter? Dann kam ja irgendwann mal, ich habe vorher gesagt, irgendwann kam doch bestimmt die Erkenntnis, es sind Kinder, die ja einen weiteren Weg, was passiert, wenn sie lernen, wenn sie talentiert sind, wenn sie Motivation haben, wenn sie erkennen, dass Wissen eine gewisse Macht darstellt und auch sich Freiheit.
Freiheit, ja.
darstellt.
Und Möglichkeiten, ja, und Zukunft.
Ja, Chance.
Und die Kinder, die haben einfach eine Vision, und das muss man schon einfach sagen, das ist mir auch vollkommen klar, dass die Verantwortung von uns am Anfang sehr definitiv unterschätzt wurde, weil wir eigentlich nicht wussten, dass wir so eine Lawine lostreten. Und wir eigentlich gemerkt haben, dass die Menschen uns sehr gern Geld zur Verfügung stellen, wenn sie wissen, dass es 1:1 rübergeht. Und wir können nach den sechs Jahren sind es jetzt insgesamt einfach mit Fug und Recht behaupten, wir haben 100% Geld, das wir bekommen, auch 100% überwiesen, weil unsere gesamten Ausgaben, Flyer zum Beispiel oder irgendwelche Plakate, wird bei uns von der Schule bezahlt, weil das ja die Patenschule der Bibelschule ist. Dann haben wir keine Ausgaben und dadurch haben wir 100% Geld, gespendetes Geld, das zu 100% dort ankommt. Der Wunsch war man anfangs mal von Antonia, dass sie das Geld, dass sie die Lehrer bezahlen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich für mich selber, das ist mir zu heiß, das kann ich nicht auf mich nehmen, weil ich nicht weiß, wie die Spenden kommen, weil ich nicht weiß, wie viele Dinge wir noch organisieren können und müssen, um das Geld zu finanzieren. Das war uns zu heiß und dann wäre es auch keine staatliche Schule mehr gewesen, sondern wäre es wieder eine Privatschule geworden. Davon gibt es in Kamerun leider zu viel. Und in staatlichen Schulen können alle Kinder gehen, die bezahlen auch kein Schulgeld. Jetzt werden die Lehrer vom Ministerium bezahlt und wir bezahlen eigentlich nur praktisch die Gebäude, das, was die Kinder zum Lernen brauchen, Tische, Stühle, Bänke.
Hast du mir vorher aber was ganz Wichtiges im Gespräch gesagt, nämlich, dass diese Schule, die unterstützt wird, in Nuginda ist die übrigens, dass es eine öffentliche Schule ist.
Das ist eine öffentliche Schule, ja. Habe ich das gerade gesagt?
Doch,
staatliche Schule habe ich gesagt. Staatliche. Also öffentliche Schule, in der jedes Kind gehen kann, das da in der Nähe wohnt, ohne dass die Eltern Geld dafür bezahlen müssen. Und die werden aber kontrolliert vom Staat, also die werden auch der neue Kindergarten, der jetzt dank unserer Hilfe in einem der neu gebauten Räume reinkommt, auch dieser neue Kindergarten wird sehr oft von staatlicher Seite her mit kontrolliert und mit aufgebaut und mit beobachtet. Und das ist natürlich für uns auch sehr gut zu wissen, dass auf der anderen Seite jemand ist, der auch kontrolliert, was da wirklich gemacht wird.
Nach den Maßstäben, die genau. Dort vor Ort sind.
Und ich meine, der Bildungsstandard dort ist sicher höher als der bei uns. Es liegt vermutlich auch daran, weil die Kinder wirklich noch Wünsche haben. Wenn du so einen Jungen fragst, was möchtest du denn mal haben oder was ist dein Traum, dann sagt er, ich hätte gern mal ein Haus mit fließend Wasser und Strom. Das sind dann so die Unterschiede zu unseren Kindern.
Also ganz andere Maßstäbe,
ja.
Und eine ganz andere Sicht der Dinge und ja. Auch eine Zufriedenheit,
ja.
Mit viel weniger.
Auch die Sicht auf Armut. Wir sind auch mit denen ins Gespräch gekommen und ja, wir hatten auch die Vorstellung von Armut, aber sie selber sehen sich nicht als arm an. Sie sagen, wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen, vielleicht ein Dach über dem Kopf. Und vor allem, wir haben keinen Krieg. Und damit sind wir nicht arm.
Es zaubert mir eine Träne in die Auge. Also,
ja, das ging uns genauso. Also als dieser Satz zum ersten Mal gefallen ist, an Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, da hatten wir dann alle Probleme, unsere Gesichtszüge so zu halten, dass es nicht... Also wir haben danach dann lange darüber diskutiert und unser Weltbild hat sich dann schon ordentlich verschoben. Vielleicht war ich wieder zurechtgerückt.
Okay.
Ist vielleicht ein besserer Ausdruck.
Wir machen nochmal kurz Musik. Dieses Stück ist jetzt nicht von Metal for Africa. Es ist einfach ein schönes Stück. Es tut immer. So. Wir haben gerade drüber gesprochen. Ihr wart ja dann zu Besuch vor Ort in Nuginda. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche.
Stimmt, ja.
Kamerun. Und ja, schildert mal. Ihr kommt runter und du hast gerade erzählt, dass es gar nicht so klar zu identifizieren
ist. Am Anfang, als wir dann endlich im Dorf angekommen sind, es ist so, wir waren in der Hauptstadt Yaoundé und sind dann über die dortige, ich sage jetzt mal, Autobahn, also bei uns eher eine Landstraße, 50 Kilometer bis in das Dorf Awei gefahren. Dann ging es rechts weg in einen Feldweg mit Schlaglöchern oder besser gesagt Schlaglöcher, die mit dann Straße. Im Feldweg waren. Man muss sich so vorstellen, es ist dort dominierend so ein rötlicher Sand-Lehmboden vorhanden. Also es sieht
das typische richtig, Bild, das man eigentlich von Afrika hat, gell?
So, dieser
rotsandige Lehmboden. Ja.
Und dann ging es in den Urwald. Es war eine schmale Straße und die Fahrt dort, es ging so 11 Kilometer in den Urwald rein und immer wieder hat man auf den Seiten von diesem Weg ein paar Häuser, ein paar Hütten gesehen mit Menschen, die dort gearbeitet haben, die dort wohnten, auch ein paar Ananasfelder. Und irgendwann sind wir dann tatsächlich an so einem Schild angekommen, das war schon ganz schön verrostet, in Ginda. Und das eigentliche Dorf war nicht wirklich zu erkennen. Also die Dörfer, die wir uns immer so als Dörfer vorstellen, so diese Weiler, die man hat, es gibt einen zentralen Dorfplatz, ein paar Häuser drumherum oder vielleicht an einer Straße entlang, relativ lokal, die Häuser. Aber dieses Dorf in Ginda erstreckt sich eigentlich über mehrere Kilometer in den Wald. Es sind immer diese einzelnen, ich sage jetzt mal Höfe, wo die Leute leben. Und es war wieder ein ganz anderer Eindruck. Und plötzlich war halt dann unsere Schule da mit einem großen freien Feld. Natürlich Fußballplatz, klar, musste sein. Also, beziehungsweise Boden war gerodet, links und rechts jeweils ein Tor, zwei Pfosten, Balken drüber, passt. Und die vier Gebäude, die wir haben. Und ganz wichtig und auch ganz zentral, und das haben wir auch erst später erfahren, wie wichtig das eigentlich war, was früher schon gemacht wurde, der Brunnen. Vor ein paar Jahren wurde dank der Hilfe von der Patenschule Kamerun e.V. dort der Brunnen wieder neu aufgebaut, restauriert. Und das ist die einzigste Wasserquelle, die sie im Dorf haben, bei denen sie wirklich sauberes Trinkwasser bekommen.
Auf 11 Kilometer, glaube ich.
Ja. Auf 11 Kilometer.
Also wir waren eigentlich der Meinung, das ist der Brunnen von der Schule, den wir da restaurieren. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach das mal vor Ort selber erleben, weil die Fotos sind eine und das mal selber erlebt zu haben, ist das andere. Mir ging es, wie der Frank gerade gesagt hat, ich dachte, okay, da steht jetzt ein Brunnen, wo bitte ist der Nächste? Da kam uns dann der Vater mit Schubkarren entgegen, der hatte ein paar Kanister auf dem Schubkarren. Er hat dann gefragt, ob wir die Weißen sind, die diese Schule aufbauen. Er hat sich dann sofort bei uns bedankt. Er hat gesagt, er ist jetzt ein paar Kilometer gelaufen, um Frischwasser zu holen. Und es ist der einzige Brunnen, den es dort gibt. Also wir sind von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Wir dachten, ja, das ist halt der Brunnen von der Schule kaputt, den machen wir wieder neu und gut ist. Das hat 300 Euro gekostet, das ist kein Vermögen. Aber es war schon hart mitzuerleben, dass die Kinder in diesem, der ist ein Fluss, ist in der Nähe, aber der Fluss ist relativ verdreckt, ist am Ende von dem Fluss. Die Bakterienanzahl ist wahrscheinlich gigantisch hoch.
Wir was sonst drin ist, wollen wir nicht wissen.
Was sonst noch drin ist, das wollen wir wirklich nicht wissen. Und also ich denke, dass wir da wirklich auch noch Bedarf haben, zu helfen. Da muss noch mal ein Brunnen hin. Weil auf 11 Kilometer, ich meine, die Kinder laufen den Weg in Schule, das darf man auch nicht vergessen. Die laufen diesen ganzen, du hast gesagt, Feldweg mit Schlaglöchern, man kann es andersrum auch sagen, Schlaglöcher mit Feldweg, die laufen den auch in der Regenzeit und da ist es ja alles nur schlammig und matschig, laufen die zu Fuß auf 2 bis 3 Stunden in die Schule, gehen in die Schule und laufen wieder zurück.
Aber ich glaube, es gibt da unten was es bei uns nicht gibt. Also die Demotivation, in die Schule zu gehen. Oder die Motivation,
in die Schule zu gehen.
Ja,
also die ist gewaltig.
Ja. Wir waren mal zu Besuch bei Anatol, bei einem Cousin von Antonia. Und er hat 6 Kinder. Er ist schon leider einer der größten Bibliotheken in Yaoundé, also in der Hauptstadt. Das war mitten im Slum eine, würde wir sagen, sehr arme Hütte für 8 Personen, die da leben. Sie waren unendlich stolz, uns ihr Zuhause zeigen zu dürfen. Und dann habe ich mal die Kinder gefragt, was passiert denn bei euch in der Schule, wenn ihr keine Hausaufgaben macht? Dann haben mich 8 Augenpaare völlig fassungslos angeschaut und wussten nicht, was ich meine. Dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, sie soll es auf Französisch übersetzen, weil mein Englisch vielleicht nicht so gut war. Aber auf Französisch haben wir die gleiche Antwort gekriegt. Das gibt es nicht.
Okay.
Die Motivation ist, bei allen zu hören, ein Haus mit fließend Wasser und Strom. Das wäre ja schon mal schön. Und das ist das, was, also Anatol hatte zwar Licht, die hatten eine Glühbirne und auch zwei Steckdosen, aber sie hatten kein Wasser.
Kein fließendes
Obwohl
Wasser.
Er ja wohlgemerkt eine relativ führende Position inne hat, also jetzt nicht ein armer Arbeiter ist oder ein Bauer, sondern er hat ja eine führende Position in sich.
Ja. Er hat ja auch einen Bildungsabschluss, denke ich mal.
Ja. Abi.
Ist jetzt ein bisschen, Abi, ist ein bisschen schwierig. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn die Kinder quasi den Antrieb haben, was zu lernen. Sie, die Grundbotschaft, die ich verstanden habe, war, wir haben keinen Krieg. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aussagen. Aber erkennen diese Kinder auch oder hat man das Gefühl, dass die Kinder auch erkennen, dass sie über diese Zufriedenheit, diese momentane Zufriedenheit hinaus können, den Anschluss finden an... an Beschäftigung, an Industrie oder sich selbst quasi voranzubringen. Also diese intrinsische...
Der Wunsch weiterzukommen, der ist vorhanden. Man sieht es auch, wie sie lernen. Ich hatte auch die Chance, mal ein bisschen in die Mathebücher reinzugucken. Ja. Und da...
Habe ich gehört, also, das ist ein besserer Bildungsstandard wie in Deutschland.
Ja. Darf man nicht unterschätzen.
Ja. Absolut. Ja. Die fangen auch in der... Also im Kindergarten, deshalb war denen der Kindergarten auch so wichtig und deshalb war auch der Besuch an sich so wichtig, dass wir einfach diese Details jetzt, sage ich mal, auch wissen. Im Kindergarten, wir haben das französische Bildungssystem, wird geschrieben und die Zahlen, also die Buchstaben und die Zahlen geschrieben.
Wie Vorschule so.
Ja, also. Genau. Wir haben dank vieler Spenden von Eltern und Kindern in Herbrechtingen Puzzles bekommen. Und die Erzieherin war unendlich dankbar für die Puzzles. Weil die Kinder sehr große feinmotorische Probleme haben, weil sie natürlich das nie machen. Sie sagt, sie sehen einen Stein auf dem Boden, sie können aber nicht aufheben. Die greifen immer daneben, weil sie das nicht gewohnt sind. Und diese Puzzles waren jetzt, die für uns eigentlich nicht mehr, gar nicht mehr so wichtig sind und eigentlich irgendwo da zu Hause rumfahren, waren für die Kinder unendlich wichtig jetzt.
Also kleine Aha-Effekte auch, die man einfach
die
nicht vermutet.
Uns dann auch
die selbstverständlich sind.
Natürlich war okay, wir dachten jetzt nicht, dass das Puzzle so viel auslöst. Das wissen wir jetzt und da wir jetzt auch alle Direktkontakte zu den Erziehern, zu den Lehrern haben, ist der Austausch natürlich jetzt noch besser.
Wir werden nachher noch eure Homepage natürlich nennen und den Kontakt zu euch. Also ich denke mal, dass das eine oder andere Puzzle auch seinen Weg zu euch findet oder einfach ein Spiel, das dann auch weitergegeben werden kann und seinem Zweck entsprechend auch weiter bespielt und benutzt wird. Wir machen noch eine kurze musikalische Pause mit der Band Orange, die auch bei Metal for Africa zum Besten aufspielen werden. Und zwar mit Stammlokal. Free. So, da sind wir wieder bei der Plattform. Wir haben es vorher mit dem Spielen, mit dem Puzzeln gehabt. Da wollen wir nachher noch die Kontakte weitergeben, rausgeben über den Äther, dass ihr euch melden könnt. Wenn ihr Interesse habt, das Ganze nochmal durchzulesen, euch Infos einzuholen, Kontakt aufzunehmen und zu unterstützen oder Spiele vorbeizubringen.
Und Spiele sind ja eine ganz wichtige Sache, wie wir jetzt auch gelernt haben.
Ja.
Es gibt, klar, wir haben jetzt auch ein paar Fußbälle runtergebracht für die Jungs.
Unglaublich wichtig.
Unglaublich wichtig, gerade in Kamerun, ganz wichtig. Aber auch gerade Seilhüpfen, zum Beispiel für die Mädchen.
Ja.
Und Peters Tochter Lea, die extrem engagiert ist auch in dem Verein, hat dann mit denen auch ein bisschen Seilhüpfen gespielt. Und was zu beobachten war, ist, dass während des Spielens der Gesichtsausdruck von Kindern sich total geändert hat.
Entspannt?
Entspannt, gelockert. Wenn man dort Kinder sieht, haben sie in der Regel immer einen ernsten, eher erwachsenen Ausdruck. Wir waren in der Unde und haben dort zum Beispiel auch Kinder gesehen, die Erdnüsse verkauft haben auf dem Kopf, um das Geld zu verdienen. Und gerade dieses Spielen, das ermöglicht ihnen wirklich mal rauszukommen, ein bisschen lockerer zu werden. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Da sind unsere Kinder etwas zu verzogen, um das, glaube ich, richtig wahrzunehmen, zu begreifen.
Ja, das muss man wirklich mal gesehen haben, wie das ist.
Ja, das kommt plötzlich ein Lächeln und ein Strahl in die Gesichteraugen und es ist nichts als ein Seilspringspiel, das ja kein Vermögen kostet. Das
nee.
Jeder irgendwo schön mitnimmt bei uns und sie waren unendlich dankbar dafür. Also die Dankbarkeit war greifbar. Das muss man einfach so sehen.
Okay. Und auch natürlich von alle die Unterstützung und die Mithilfe und die Interaktion von alle, die dann, glaube ich, auch zum Trage kommen. Also das, ich möchte da mal runter. Ich möchte da selber mal runter. Aber ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden. Ich habe schon eine Einladung bekommen, da mich zu beteiligen am Werken und am Bauen. Aber es fällt mir leider die Zeit. Meine Tochter wäre da wesentlich fixer. Wenn es nach der geht, wären wir schon unten. Aber wir schaffen es noch. Wo steht die Patenschule Kamerun im Moment? Und wir haben viele schon gehört von euch, dieser Brunnen, der gebaut wurde eigentlich, weil man dachte, man tut etwas für die Schule, hat somit aber einen Rundumschlag gemacht und was für die Gemeinheit eingerichtet, den einzigen Brunnen im Dorf, was ja so ein Beiwerk war, wie ich rausgehört habe. 4 Klassenzimmer sind es mittlerweile, 5 Klassenzimmer.
2 Toilettenhäuschen?
Die seit 2013 gebaut wurden.
Also 3 renoviert und 2 neu gebaut.
Okay.
Ja.
Also 5 an der Zahl plus dieser Kindergarten, der einzigste. Im Umkreis von 50 Kilometern habe ich mich informiert. 45 Kinder finden da ihre frühpädagogische Förderung.
Ja, und
denke ich doch auch nach dem französischen Schulsystem, wobei ich das jetzt nicht so kenne. Aber es soll ja weitergehen. Es ist ja kein Stillstand, sondern wenn man euch zuhört, wenn man das alles betrachtet und mitverfolgt, dann merkt man eine stetige und sehr schnelle vor allem Entwicklung in eine viel, viel weitere Richtung, also viel vorausschauender, viel richtungsweisender. Was wäre denn da alles noch?
Ja, es hat uns jetzt richtig gut getan, unten zu sein, zu sehen, was wirklich sinnvoll ist, was eher vernachlässigbar ist. Und ein wichtiger Punkt wird sein, dass wir das Klassenzimmer, das jetzt errichtet wurde, innen noch schön machen, soll heißen, mit dem Boden ausstatten. Aktuell ist halt ganz normal dieser Lehmboden, der noch verfestigt werden muss, vielleicht innen noch ein kleiner Putz dran, damit es dann einigermaßen aussieht. Dann müssen wir schauen, wie wir es mit den Schulmöbeln am besten machen. Wir werden auf alle Fälle dann unten die Schulmöbel unten fertigen lassen, dass wir auch dort ein bisschen regional noch Einfluss haben können.
Nehmt ihr da Einfluss drauf? Ich höre gerade, da höre ich sowas typisch Deutsches raus, so müssen wir noch ein bisschen Putzen machen und dann sieht es schick aus. Ist das, ist nicht böse gemeint jetzt, aber ist das auch das Bestreben von den Menschen, die da leben, die das machen?
Es soll für sie auch eine Schule sein. Ja,
okay.
Ein Gebäude mit Boden, ein Gebäude, das innen auch entsprechend Putz anwenden hat. Es ist ja auch so, die Ziegel, die dort hergestellt werden von den Dorfbevölkerung, die mitgeholfen haben zu bauen, die Ziegel werden dann nicht extra hergekarrt, sondern man baut die Ziegel direkt vor Ort.
Boah, ich kenne das, ja.
Man gießt sie. Lässt sie rütteln ein bisschen dran, stürzt dann um und dann trocknen die. Ja. Und die waren verwendet.
Aber es hält.
Es hält.
Kann man mal sehen.
Es ist nicht alles schlecht. Nee. Ganz im Gegenteil. Wir haben einiges dazugelernt.
Es soll ja noch viel mehr gemacht werden. Also mal das Netzwerken ganz kurz angesprochen, wo dann die Kinder die Möglichkeit haben sollen, auch weiterführende Schulen zu besuchen, zu studieren, sich weiterhin zu bilden, zu entwickeln. Karriere will ich jetzt nicht das Wort eigentlich nicht verwenden, weil das ist sowas erste Welt.
Also ich denke, die Kinder haben so viel Ehrgeiz, dass sie sehr wohl wissen, dass sie später eine Ausbildung machen müssen oder wollen, um voranzukommen. Also da fällt es ganz sicher nicht. Frank, da gibst du mir sicher recht. Das durften wir sehr oft erfahren. Wir wollen versuchen, dieses Sekundarstufengebäude, sage ich jetzt mal, in unserer Art und Weise ab Klasse 7,
dass wir es auch vor Ort haben, dass sie wirklich vom Kindergarten bis zur 10. Klasse an diesem, ja, ich würde sagen, Bildungszentrum, weil letzten Endes geht es in die Richtung, dass wir dort ein Bildungszentrum dann.
Okay, es sind ja auch mittlerweile Kontakte mit Radio Free FM hergestellt worden, über Radio Free FM hinaus, mit Leuten, Menschen, die Entwicklungsprojekte schon betreut haben, erfolgreich Erfahrung haben. Und wir sind da sehr glücklich, dass wir euch unterstützen können. Aber es geht über diese Schule, das habe ich eigentlich im Sinn gehabt, hinaus. Also es soll ja noch weitergehen.
Wir haben jetzt durch die Hochschule Ulm Kontakt bekommen mit einem Professor, der schon in verschiedenen Entwicklungsländern Solaranlagen installiert hat. Und es geht darum, diese Solaranlagen so zu installieren, dass es nicht nur Licht fürs Klassenzimmer gibt, sondern das ist ein junger Student, der studiert in Ulm, seinen Mastergrad, der kommt aus Kamerun und wird dieses Jahr fertig und geht zurück nach Kamerun, um dort einen kleinen Betrieb aufzumachen. Und zwar produziert der so kleine Kästen, in die die Akkus reinkommen, damit der Strom praktisch aufgefangen werden kann. Er hat die Zusage schon von Kamerun, dass er das dort produzieren darf, und er will unbedingt auf dem Land produzieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Win-Win-Situation. Wir schauen, dass er das einige Arbeitsplätze jetzt im Dorf schaffen wird. Und das ist so das ziemliche Highlight, das wir erreichen können, wenn wir das schaffen, in irgendeiner Form den Menschen eine Möglichkeit zu geben, dort Arbeit zu finden. Und die Arbeit dort zu machen in Form von, wir geben euch die Hardware, die Software müsst ihr einfach selber machen, sage ich jetzt mal ganz banal. Wir geben euch die Möglichkeiten und dann müsst ihr jetzt den Rest machen. Also sprich, die Arbeitsmöglichkeiten einfach nutzen.
Vielleicht wird daraus ja mal ein Referenzmodell für
das,
wie vernünftige Entwicklungshilfe und Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, wir haben auch mittlerweile schon Politiker, die sehr auf unserer Seite stehen und uns unterstützen.
Sind ja auch Wahlen, nicht?
Es sind ja auch Wahlen, aber das ist dann auch egal. Man, ganz ehrlich zu sein, nein, sie haben jetzt, glaube ich, mittlerweile einige Parteien jetzt erkannt, dass es Entwicklungshilfe mit der Gießkanne keinen Sinn macht, sondern Entwicklungshilfe, so wie wir das jetzt, wenn man das als Entwicklungshilfe betrachten will, mehr Sinn macht, wo man sieht, da kommt es wirklich bei demjenigen an, den es betrifft, und nicht bei den Politikern.
Okay.
Sorry, aber das hätte sein müssen.
Nein, sehr gerne. Dafür seid ihr da. Ja.
Wir werden natürlich nicht jetzt irgendwie Kamerun alleine auf die Beine stellen können.
Nein, können wir nicht.
Dazu haben wir haben jetzt die Realität unten gesehen. Wir wissen, wir können ein bisschen was machen. Und das hat auch gute Auswirkungen. Das lohnt sich und es bringt wirklich was.
Ja. Eben, und genau das ist das, was...
Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt.
So ist es.
Ich spiele noch mal kurz Musik, und zwar Mutterbeast, der Mensch, das Tier, zu hören am Samstag bei Metal for Africa im Hexenhaus.
Free FM.
So, da sind wir wieder bei der Plattform und der Patenschule Kamerun. Wir möchten noch das kommende Event ansprechen. Dazu haben wir einen Gast aus dem Hexenhaus, nämlich die Bookerin für Good Old Shit und Valley of Doom vom Hexenhaus.
Hi, hi, ich bin's, die Tyna. Ich mache eben seit Januar fürs Hexenhaus das Booking für die zwei Veranstaltungen, die Micha schon gesagt hat. Und jetzt am Samstag findet bei uns eben das Metal for Africa statt. Das ist ein Benefizkonzert. Ein Benefizkonzert, nicht nur ein Konzert, sondern auch eine Benefizveranstaltungsreihe, die für das dritte Mal jetzt dieses Jahr stattfindet. Wir haben schon mal vier Ulmer Bands am Start. Einmal Red Cat mit Alternative Rock, Orange, bisschen punkiger, No Brainer.
Auf die Fresse 12.
Genau, No Brainer und Need to Destroy. Das geht ja dann eher Richtung Hard Rock und Heavy Metal. Und als Headliner haben wir Stepfather Fred, nicht Ulmer. Und was alles sonst noch gibt, also am Samstag gibt es ganz viel Musik, afrikanisches Essen wird auch noch gekocht, ein Cocktailstand machen wir dieses Jahr neu, also es wird auch einen Outdoor-Bereich geben, hoffentlich regnet es nicht. Es gibt Kaffee und Kuchen und am wichtigsten, es gibt auch ganz viele Infos zu diesem Projekt mit Patenschule Kamerun. Da kann man sich auch weiter informieren und auch vielleicht überlegen, selber mitzumachen und so weiter.
Und unglaublich schöne und nette Menschen.
Genau. Das sowieso im Hexenhaus immer.
Ja. Vielen Dank, Taina, für die Infos. Wie gesagt, wann geht's los am Samstag?
Es geht um 16 Uhr los.
Also 14 Uhr kann man schon kommen. 14 Uhr gibt's dann Kaffee und Kuchen so.
Genau.
Es gibt noch keine Musik, aber die Taina hat natürlich recht als Bookerin. Um 16 Uhr gehen die Bands dann so langsam.
Genau, also der Outdoor-Bereich können wir ja schon ab 14 Uhr, 15 Uhr genießen. Die Bands fängen dann halt um 16 Uhr
Bei uns an. Ist noch keiner verdurstet. Also. Oder, Entschuldigung, im Hexenhaus. Ja. Vielen Dank, Taina. Petra, Frank, möchtet ihr noch was sagen? Oder?
Ja, wir möchten uns zuerst mal beim Hexenhaus Ulm und bei allen Bands bedanken, die sich am Samstag beteiligen. Bereits schon zum dritten Mal. Das finde ich absolut toll und genial. Nochmal vielen herzlichen Dank. Ganz vorne der Micha und der Wolle. Das, auch wenn er das nicht mag, ich sage es jetzt trotzdem. Zu verdanken haben wir das alles seinem Sohn Matthias und dafür auch an Matthias herzliches Dankeschön. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Café Jam am 1.7. nochmal Benefizkonzert stattfindet, diesmal mit Curiosity, Al Dente und Godfrey. Und herzliches Dankeschön gilt vor allen Dingen den Eltern und Schülern der Bibelschule, die uns unterstützen, sowie vielen Unternehmern aus Hauptrechtingen und Umgebung und dem MSG Gingen, Margarete Steffgymnasium Gingen, die uns auch immer wieder Geldspenden zukommen lassen und uns damit unterstützen. Und allen anderen, die ich jetzt vergessen habe, auch ein herzliches Dankeschön. Das hilft uns, unsere Pläne zu verwirklichen.
Ich habe noch eine Info, und zwar, die wir seit letztem Jahr, eigentlich seit Beginn, oder das Hexenhaus, das seit Beginn der Unterstützung auf dem Herzen trägt. Es ist die Tatsache, dass jeder sich an einen Verein wenden kann. Nicht nur ans Hexenhaus, sondern an jeden Verein, der irgendwie was macht. Ob kulturell oder in der Betreuung von Menschen. Wenn sie ein Problem haben, gehen sie einfach mal zu den Vereinen, fragen nach, ob sie Hilfe bekommen. Und manchmal durch die viele Manpower, die da vor Ort herrscht und die Kontakte, sind Sachen in sehr leicht zu handeln. Ich bedanke mich nochmal für die tollen Infos.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ihr könnt euch noch informieren über www.patenschule-kamerun.gymdo.com. Entschuldigung. Und natürlich Facebook, Metal for Africa. Kommt hoch am Samstag und ihr könnt auch euch mit den Leuten selber unterhalten und euch ein Bild machen.
Patenschule Kamerun gibt es auch in Facebook. Ihr dürft es auch gerne liken.
Genau.
Dankeschön.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Dankeschön.
Und tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.